Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Freitag. Ich bin Joachim Tichirski. Schön, dass Sie dabei sind. Dzień dobry. Er war absoluter Weltstar. Der polnische Tenor Jan Kipura. Der wohl bekannteste und erfolgreichste Sänger der Vorkriegszeit in Europa. Er und seine Frau Martha Egert galten als Traumpaar von Bühne und Film der 30er Jahre.
Niemals in der Welt hat jemand das gehabt, was der Kipura gehabt hat. Die Totalverzauberung.
Kipuras steile Weltkarriere ist eines unserer Themen. Außerdem sprechen wir mit der Frauenrechtsaktivistin Sarah Diehl über ein in Polen weiterhin sehr umstrittenes Thema.
Wenn man Leute zusammenbringt, die eben alle verstanden haben, in was für einer schrecklichen Situation da Frauen in Polen alleine gelassen werden, ne, weil das Problem geht ja nicht weg, nur weil man irgendwas verbietet.
Es geht um die Abtreibung. Zuerst aber die Nachrichten. Polen präsentiert am Samstag bei Militärparaden in Warschau und Gdynia seine modernste Militärtechnik. In Warschau werden rund 2000 Soldaten und 300 Fahrzeuge erwartet. Über der Hauptstadt sollen zudem rund 60 Flugzeuge und Hubschrauber fliegen, darunter erstmals die neuen F-35 Kampfjets. Die Parade in Warschau findet auf der Wisłostrada entlang der Weichsel statt. An der Parade nehmen neben polnischen Soldaten auch Einheiten verbündeter NATO-Staaten teil. Parallel findet in Gdynia eine maritime Parade statt. Dort sollen sich mehr als 20 polnische und alliierte Schiffe präsentieren. Darunter ist die neue Fregatte ORP Wicher, die diese Woche in Gdynia zu Wasser gelassen wurde. Der 15. August ist der Tag der polnischen Armee. Er erinnert an den Sieg über die bolschewistischen Truppen in der Schlacht bei Warschau 1920. Die polnische Gegenoffensive gilt als entscheidend für die Verteidigung der Unabhängigkeit Polens und das Stoppen des Vormarsches der bolschewistischen Revolution nach Westen. Polens Wirtschaft hat im zweiten Quartal dieses Jahres deutlich zugelegt. Nach Angaben des Statistikamtes GUS wuchs das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,8%. Damit gehört Polen derzeit zu den wachstumsstärksten Volkswirtschaften der Europäischen Union. Schweden kam auf 2,8%, Spanien auf 2,7% und Finnland auf 2,5%. Die deutsche Wirtschaft wuchs lediglich um 0,9%. Finanzminister Andrzej Domański zeigte sich zufrieden mit den Zahlen. Die polnische Wirtschaft wachse derzeit dreimal schneller als der EU-Durchschnitt, sagte der Minister. Ein russisches Gericht hat einen Mann wegen Spionage für Polen zu 23 Jahren Haft verurteilt. Der Moskauer Stadtgerichtshof befand den 1989 geborenen Russen Georgi Pirogow für schuldig, mit polnischen Geheimdiensten zusammengearbeitet zu haben. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf russische Medien. Nach Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB soll Pirogow Polen Informationen über moderne russische Waffensysteme und Raketen geliefert haben. Unterdessen teilte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk am Donnerstag mit, polnische Sicherheitsbehörden hätten einen russischen Staatsbürger festgenommen. Er soll nach Angaben Tusks im Auftrag russischer Geheimdienste einen Mord an einem US-amerikanischen Staatsbürger vorbereitet haben, der für das Regime von Putin ein politisches Problem dargestellt habe. Iga Świątek gewann das Finale des WTA 1000 Turniers in Toronto gegen die Kasachin Jelena Rybakina, klar mit 6:2 und 6:3. Für Świątek war es der erste Titel in diesem Jahr und der 26. Turniersieg ihrer Karriere. Für Świątek kommt der Erfolg nach einer schwierigen Phase. Die ehemalige Weltranglistenerste hatte in den vergangenen Monaten mit wechselhaften Leistungen und Rückschlägen zu kämpfen. In Toronto fand sie jedoch zu ihrer früheren Stärke zurück. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Mitte der 90er Jahre änderten Polen und Südafrika ihre Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch. Das hielt 2008 Sarah Deal in ihrem preisgekrönten Dokumentarfilm Abortion Democracy – Poland, South Africa fest. Sie war von ihrer Recherche so angetan, sah auch so viel Elend und Not, dass sie vor 15 Jahren eine Organisation gründete, die Frauen hilft, Schwangerschaftsabbrüche zu organisieren. Abtreibung ist in Polen ein immer noch unabgeschlossenes Thema. Arkadiusz Schuber sprach dazu mit der Frauenrechtsaktivistin und Autorin Sarah Deal.
Sie haben einen Film in Südafrika und in Polen gedreht über Frauenrechte, über Körperselbstbestimmung von Frauen. Was kann man darin sehen? Was ist das für eine Dokumentation?
Ja, es war so spannend, diese beiden Länder gerade zu vergleichen, weil die nämlich zur gleichen Zeit, nämlich Mitte der 90er, ihre Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch geändert haben. Also Südafrika hat es legalisiert und Polen hat es illegalisiert. Und ich wollte mir eben anschauen, warum haben diese Länder das gemacht und was für Konsequenzen hat das dann wirklich auf die Frauen, so.
Und welche Konsequenzen hatte das auf die Frauen?
Naja, also in Südafrika natürlich, dass es allgemein einfach besser ging. Also die Sterblichkeit ging zum Beispiel auch zurück bei selbstgemachten Abtreibungen, weil einfach sehr, sehr viele Frauen, wenn Abtreibung illegal ist, es eben selber machen müssen, weil sie trotzdem dieses Problem haben einer ungewollten Schwangerschaft und sie eben auch wenig Unterstützung von der Gemeinschaft bekommen in solchen Fällen und dann eben zu furchtbaren Mitteln greifen müssen, um das eben selber zu machen und viele dabei eben auch sehr krank werden oder sterben. Und diese Zahlen gingen natürlich zurück in Südafrika. In Polen hingegen war es legal und ist dann illegalisiert worden. Durchaus auch, weil eben so eine Art Handel zwischen Politik und Kirche einfach gemacht wurde, ne? Also die Kirche hat eben die Solidarność-Bewegung unterstützt und dann wurde im Gegenzug wie so ein Kuhhandel einfach dann Frauenrechte als Geschenke der Kirche hergegeben, um halt zu zeigen, wir sind eben ein katholisches Land, das ist eine Art von unserer nationalen Identität und so kann man das eben auch performen in gewisser Weise so, ne?
Und seitdem hat sich das ja auch über Jahre gezogen, mal entschärft, mal verschärft in Polen, bis eben 2015 auch die Peace-Partei Recht und Gerechtigkeit von Jarosław Kaczyński an die Macht kam, dann wurden die Abtreibungsrechte tatsächlich ziemlich eingeschränkt. Ciocia Basia, Tante Barbara, eine NGO, die sie mitgegründet haben, eine Organisation, die Frauen hilft, Schwangerschaftsabbrüche zu organisieren. Wie sind Sie drauf gekommen?
Weil ich tatsächlich eben nicht nur bei dieser Medienarbeit bleiben wollte, sondern wirklich dachte, okay, ich gehe jetzt einfach in die Praxis, ne? Weil ich habe eben diesen Film gedreht, war ziemlich viel unterwegs mit diesem Film, auch in Polen, habe dadurch auch ganz tolle polnische Aktivistinnen kennengelernt, auch in Berlin dadurch, ne? Und war aber auch in Kontakt mit Gynäkologinnen, mit Leuten, die generell mit diesem Thema arbeiten. Und dann wurde es einfach sehr klar, okay, ich würde gerne einfach praktisch da auch wirklich unterstützen und nicht nur noch einen weiteren Film irgendwie über das Thema drehen. Und so hat sich das so langsam organisch entwickelt, dass ich halt auch öfter mal gefragt wurde von Frauen, ob ich ihnen irgendwie helfen kann tatsächlich. Und daraus entwickelten sich eben Strukturen auch gemeinsam, die ich dann halt entwickelt habe mit eben Frauen in Deutschland und in Polen, die ja dann wirklich auf einmal so, also auf einmal hatten wir wirklich so ganz klare Strukturen, wie wir das eben organisieren können. Eben eine Telefonnummer, wo man uns anrufen kann, eine Webseite, ein Pool von Frauen oder auch WGs in Berlin zum Beispiel, wo die Frauen übernachten können, Übersetzerinnen, also von, ne, also zum Beispiel Studentinnen aus Polen, die in Berlin leben und eben ganz viele Ärztinnen auch tatsächlich, ne, die uns unterstützt haben. Und es war wirklich toll zu sehen, wie alles so ineinander greift, wenn man Leute zusammenbringt, die eben alle verstanden haben, in was für einer schrecklichen Situation da Frauen in Polen alleine gelassen werden, ne, weil das Problem geht ja nicht weg, nur weil man irgendwas verbietet. Es ist ja ganz, hat sehr viel mit einer symbolischen Ebene zu tun. Also was für eine Art von Frauenbild wollen wir aufrechterhalten in Polen, ne, eben die heilige Mutter, die sich um alles Soziale irgendwie kümmert und ganz selbstlos ist. Aber tatsächlich müssen die Zeche halt die Frauen bezahlen. Ne? Also die Konsequenzen müssen die Frauen alleine tragen. Und zwar wirklich sehr alleine, weil das so mit Schuld und Scham behaftet ist, dass sie auch keine Hilfe finden oder sich auch engsten Freunden nicht anvertrauen. Das sind wirklich ganz schlimme Situationen, wo Frauen einfach komplett alleine gelassen werden. Und was mich immer sehr umgetrieben hat tatsächlich bei diesem Thema, ist wirklich, wie so eine Idealvorstellung von Liebe so viel Gewalt produziert einfach gegen Frauen, ne?
Wie vielen Frauen haben Sie geholfen oder konnten Sie helfen?
Also wir als Organisation, ich würde wirklich sagen Hunderten, wir haben das nicht gezählt, so, ne? Aber es war wirklich sehr, sehr viel, die uns kontaktiert haben. Und das ging ja, also ne, das ist schon, ich glaube, fast 15 Jahre jetzt, ne, dass es diese Organisation gibt. Und das reißt halt auch nicht ab. Und wir sind mittlerweile auch oder waren damals schon vernetzt, tatsächlich auch mit anderen Organisationen, die europaweit im Grunde auch geholfen haben. Ne? Also von daher kann man auch gar nicht immer nur sagen, es sind jetzt nicht nur polnische Frauen. Es gibt ja auch Frauen aus anderen Ländern in Polen, die genauso Hilfe brauchen, aber auch in anderen Ländern. Irland zum Beispiel war vor der Legalisierung oder ja auch ein Land, wo sehr viel gereist werden musste, damit eben die Frauen ihre Rechte bekommen können zum Beispiel. Ne?
Vielleicht mal von einer anderen Ecke, vielleicht ein bisschen frivoler auch. Polen hat eins der schärfsten Abtreibungsgesetze in Klammern gehabt, denn mit der Abwahl der PiS-Regierung hat sich die Situation ein bisschen entschärft. Wobei auch die Neuen, die aktuell eine Koalition bilden, haben Versprechen gemacht und es nicht ganz angehalten, dann doch die Wählerinnen vor allem enttäuscht haben. Die Gesetze sind nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. Inwieweit hängt das damit zusammen, dass man Frauen kontrollieren will, eine gewisse Macht über sie ausüben will? Wiederum können doch aber auch Frauen Männer kontrollieren, zum Beispiel durch die Wahl, aber auch durch andere Möglichkeiten, wozu Ralf König einen hervorragenden Comic gezeichnet hat, Lysistrata, in dem sich Frauen ihren Männern sexuell entziehen.
Ja, also ich finde diese Idee oder auch diese Geschichte, das referiert auf eine griechische, aber das ist egal. Nee, ich finde das eine sehr lustige Idee einerseits, aber andererseits glaube ich, hat das mit der Realität halt leider wenig zu tun, weil erstens, ne, also patriarchale Strukturen sind dafür gemacht, tatsächlich Frauen zu kontrollieren und das geht aber auch mit sehr, sehr viel Gewalt einfach einher. Und ich glaube, wenn Frauen sich dem entziehen, können sie das teilweise auch einfach nicht, weil Männer sich halt leider immer wieder auch einfach mit Gewalt holen, was sie wollen. Das ist das eine. Das andere, warum ich diesen Gedanken aber auch so ein bisschen realitätsfern finde, ist, also ich meine, Frauen haben ja auch Lust auf Sex, ne? Also Frauen genießen ja auch Sex. Und das ist kein Ziel, sich dem zu entziehen, weil es würde ja wieder heißen, als würden Frauen Sexualität nur zur Manipulation benutzen. Und das tun sie natürlich nicht, sondern sie genießen selber Sexualität und wollen eben auch Sexualität frei genießen, sicher genießen. Und das können sie eben nur, wenn sie die Konsequenzen der Sexualität eben auch wirklich kontrollieren können. Soll heißen eben, ne, ob sie schwanger werden wollen oder nicht.
Als die Gesetze mit der PiS in Polen wieder verschärft wurden, sind sehr viele Frauen auf die Straßen gegangen. Die haben protestiert. Da war ja dieses Blitzsymbol eben auch sehr sichtbar. Oder die Bögel. Welche Widerstandsmöglichkeiten haben die Frauen?
Naja, was ich so toll fand an der Arbeit, war wirklich zu sehen, wenn Frauen solidarisch füreinander da sind, kann man eigentlich sehr, sehr viel organisieren. So, ne? Und ich glaube, dass eben diese Stigmatisierung von Frauenkörpern und dem Thema Schwangerschaftsabbruch hat ja auch zur Folge, dass Frauen gegeneinander ausgespielt werden sollen, dass sie sich eben nicht gegenseitig helfen, weil sie sich gegenseitig dann irgendwie als Schlampen oder sonst was beschimpfen sollen. Ne? Also diese Idee von, ich muss selber performen, wie rein und heilig ich bin und deswegen muss ich andere Frauen abwerten, die diese Probleme haben. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass das eben nicht mehr funktioniert, sondern dass Frauen sich gemeinsam gegen solche Ideen der Abwertung von Frauen und Frauensexualität wenden und sich eben clandestin versuchen, Strukturen aufzubauen, um sich eben zu helfen. Und es ist sehr, sehr effektiv und es ist auch eine sehr, sehr schöne Arbeit, wo man auch sehr viel Hoffnung einfach generell wieder bekommen kann, wie Menschen sich halt gegenseitig unterstützen können.
Sie arbeiten nicht mehr für Ciocia Basia, für die Tante Barbara. Welche Erinnerungen haben Sie aber aus dieser Arbeit? Was hat Sie besonders berührt? Was sticht da aus der Erinnerung noch für Sie?
Es waren wirklich schöne Begegnungen, auch mit den Frauen, die die Hilfe gebraucht haben, weil die wirklich, also man hat wirklich gemerkt, wie denen ein so tonnenschwerer Ballast vom Herzen fällt, wenn sie in Berlin angekommen sind und wirklich gemerkt haben, hier sind einfach Leute, die mir helfen und die mich so annehmen, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen, ich muss nicht belügen, ich muss nicht irgendwie, ne, mich erklären oder rechtfertigen, wie ich in diese Situation gekommen bin, sondern es sind einfach Leute hier, die einfach für mich da sind. sind. Und es gab viele Frauen, die auch hinterher gesagt haben, dass sie jetzt eben auch Aktivistin geworden sind, weil sie gemerkt haben, wie kraftvoll das ist, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Und es waren sehr, sehr schöne Erlebnisse und Begegnungen, teilweise auch Freundschaften, die daraus entstanden sind. Aber das andere ist, also auch der Grund, warum ich das nicht mehr mache, ist, dass ich halt schon gemerkt habe, nach 7 Jahren oder 8, 9 Jahren, ich weiß nicht genau, wann man das zählen muss, wann ich dann angefangen habe, aber dass man irgendwann auch wirklich mit so viel Stress und Traurigkeit und Problemen konfrontiert war, dass man das auch nicht mehr immer mittragen kann, so, ne? Und das hat mich sehr frustriert, auch sehr lange, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so diese Welt oder wir als Gesellschaft, wir produzieren so viel Gewalt, das kann man alles gar nicht mehr heilen, so, ne? Und ich musste irgendwann echt mal weg von dieser Arbeit, weil das mein ganzes Weltbild oder Menschenbild irgendwie so ein bisschen runtergezogen hat, ja. Aber das ist halt auch so typisch, ne? Wenn man eben zu diesen Themen arbeitet, muss man auch wirklich gucken, wie kann man das gut dosieren, damit man auch besser klarkommt damit. Ne? Ja. Aber ich finde es halt wahnsinnig schön zu sehen, dass es diese Organisation immer noch gibt und dass es immer noch Frauen gibt, die da eben mitmachen und sich bei der Hand nehmen und sich gegenseitig unterstützen.
Mówi Warszawa. Heute erinnern wir an einen der berühmtesten und teuersten Tenöre des 20. Jahrhunderts, Jan Kiepura. Er stammt aus dem schlesischen Städtchen Sosnowiec und machte eine steile und kontinuierliche Karriere an den führenden Opernhäusern Europas und den USA. Er und seine Frau Martha Eggert galten als Traumpaar von Bühne und Film der 30er Jahre. Unsere Mitarbeiterin Hildburg Haider hat sich mit seinem ehemaligen Sekretär Marcel Pravi unterhalten und zeichnet ein Porträt des Sängers aufgrund von historischen Rundfunkinterviews.
Warschau 1938. Tumult im Konzertsaal. Die Fans wollen Jan Kiepura nicht von der Bühne lassen und fordern eine Zugabe nach der anderen.
Er war ein Glückskind, ein strahlendes Glückskind. Reif geworden ist er nie, Gott sei Dank. Ein großes Kind, unendlich gutherzig auch. Eigentlich in seiner Art auch gar nicht, weder arrogant noch eingebildet. Er war sehr gesellig, hat gern Leute um sich gehabt. Unsagbar komisch, man konnte lachen.
Hey ho, Kröpfra, du Feind, das Teil und Bari. Hey ho, Kröpfra, wo die Mistaröme.
Daję sobie radę, a jestem chłopak ze Sosnowca od Piekorza, proszę pana. Daję sobie radę, naturalnie.
Ich bin ein Junge aus Sosnowiec, ein Bäckersohn. Ich komme schon klar.
Od Masura, od naszego, od Barka, Krakowiaka, lub od Kujawiaka. Do legendo Kujawiaka, stawaj zuku, stań dziewucho, do Masura ognistego, do tańca polskiego.
Sein Leben lang sei Jan Kiepura der Junge aus Sosnowiec geblieben, meint sein Biograf Václav Panek. Bodenständig, geschäftstüchtig, wie sein Vater. Der Bäcker Franciszek Kiepura war 24 und seine Frau erst 17, als Jan Viktor Kiepura am 16. Mai 1902 zur Welt kam. Jans Geburtsstadt, der oberschlesische Industrieort Sosnowiec, stand damals unter russischer Herrschaft, denn Polen existierte nicht auf der Landkarte. Jan Kiepura besuchte die polnische Handelsschule von Sosnowiec, machte mit bei den Pfadfindern und spielte im Fußballclub Viktoria. Seine Stimme erklang im Schulchor und inoffiziell auf dem Schulklo, wo sich die heimlichen Raucher trafen. La Donna e Mobile aus Verdis Oper Rigoletto war sein größter Hit.
Ha 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 ha
Im Juni 1920 unterzog sich Kirpura wegen andauernder Halsbeschwerden in Posen einer Operation. Wenig später reiste er zum ersten Mal nach Warschau und erlebte dort Puccinis Oper Madame Butterfly.
Ich dachte, so singen wie Dobosch in der Rolle des Pinkerton kann sicher keiner auf der Welt. Gott, ich gebe alles. Ich werde mich quälen. Ich werde arbeiten bis zum Umfallen. Aber ich muss so singen wie dieser Zauberer in der Marineuniform.
Zunächst aber trug der 18-jährige Kirpura die Uniform der schlesischen Freischärler. Und als im November 1920 der Aufstand zusammenbrach, kehrte er nach Hause zurück, machte sein Abitur und fuhr für einen Monat zur Kur, um seine chronischen Halsbeschwerden loszuwerden. 1921 immatrikulierte er sich auf Wunsch seiner Eltern an der juristischen Fakultät der Warschauer Universität und nahm nebenbei Gesangsstunden. Durch glücklichen Zufall lernte Jan Kirpura den namhaften Bariton Wacław Przeżyński kennen. Er sang ihm die Blumenarie aus Bizets Oper Carmen vor und Przeżyński war hingerissen. Fortan erteilte er ihm Gratisunterricht auf Kredit. Der Jurastudent Jan Kirpura fuhr am Semesterende 1924 heim, ohne Examen, dafür mit einem Anfängervertrag an der Warschauer Oper in der Tasche. Freudestrahlend wedelte er noch auf der Schwelle des Elternhauses mit seiner Visitenkarte.
Jan Kirpura, erlebe der Warschauer Oper.
Augenblicklich verpasste ihm sein Vater eine derartige Tracht Prügel, dass der Kutscher auf sein Geld verzichtete, mit der Peitsche knallte und verschwand. Doch Jan war nun nicht mehr aufzuhalten. Das Gerücht vom polnischen Bäckersohn mit der schönen Stimme drang zum Direktor der Wiener Staatsoper Franz Schalk vor, der ihn sofort engagierte. Der österreichische Musikpublizist und ehemalige Sekretär Jan Kirpuras Marcel Pravi erlebte als 14-Jähriger auf dem Stehplatz der Wiener Staatsoper Kirpuras Wien-Debüt in Puccinis Oper Tosca.
Er sang eine Mischung aus provinziellem Polnisch, schlechtem Deutsch und schulbisschen Italienisch und war total unverständlich.
Einen Monat später, am 15. Oktober 1926, dann der Sensationserfolg mit Puccinis neuer Oper Turandot.
Nessun Dorma. Ich kann die Namen nicht aufzählen, von wie vielen grandiosen Sängern ich das gehört habe. Niemals in der Welt hat jemand das gehabt, was der Kirpura gehabt hat. Die Totalverzauberung. Wenn er gesungen hat, keiner schlafe, keiner schlafe. Die Totalverzauberung.
Beim Turandot-Gastspiel in Budapest erlebte ihn die 14-jährige Schülerin Martha Eggert, die nach der Vorstellung beschloss, den will ich heiraten. Kirpura setzte seine Gesangsstudien in Mailand fort und eroberte im Januar 1928 die Sängerbastion Mailänder Skala. Die
war ein in der Gestaltung der Phrase sehr freier Sänger. Die Künstler waren nicht wie heute belästigt von Regisseuren, die die Musik nicht kennen, und von sturen Dirigenten, die etwas genauso haben wollen, genau wie es in der Note steht. Damals waren die Sänger unendlich frei in ihren Interpretationen, was sie heute nicht mehr sind.
In den ersten 4 Jahren seiner Karriere hatte er bereits ein Vermögen erworben, das er in Immobilien anlegte. Als dann im Jahre 1930 der Tonfilm erfunden wurde, ergriff der gut aussehende Tenor die Chance, Ruhm und Vermögen zu mehren. So begann die zweite Karriere des Jan Kirpura mit Carmine Gallones Musikfilm über Neapel, Die singende Stadt. Ein Dutzend Filme hat Jan Kirpura in den Jahren von 1930 bis 1952 gedreht. In seinem zweiten Film, Das Lied einer Nacht, war seine Partnerin Magda Schneider.
Erst hatten wir uns ein bisschen in den Haaren, wie das ja unter Kollegen manchmal vorkommt. Ich hätte ihm sogar beinahe mal eine geschmiert. Aber dann, muss ich sagen, haben wir uns sehr gut vertragen. Und er ist ein sehr reizender, netter Kollege.
Dann ist gekommen, Nino, lach mir einmal zu. Keine andere Frau und so weiter.
Nino, lach mir einmal zu, keine andere Frau lacht so süß wie du. Ich werd dich küssen, Nino, erhöre mich. Du musst doch wissen, Nino, ich liebe du. Mein schönster Traum auf der Welt bist du.
Hier müssen wir den Beitrag unterbrechen, aber wenn Sie mehr über die goldene Kehle Jan Kirpura erfahren möchten, dann lade ich Sie zur Sonntagssendung ein, dann mit einer Spezialausgabe über den bekanntesten polnischen Tenor. Und morgen wird bei uns gleich doppelt gefeiert. Der 15. August ist nämlich das Fest Marii Himmelfahrt. Parallel dazu wird der Tag der polnischen Armee begangen. Das Fest soll an den Sieg des polnischen Militärs über den sowjetischen Angreifer im Jahr 1920 erinnern. Das und mehr morgen. Bleiben Sie gesund und munter. Es verabschiedet sich Joachim Ciecierski. Do usłyszenia. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.